Klug, 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 klug.
Biertaucher-Podcast. Willkommen bei Folge 1 des Biertaucher-Podcasts. Themen heute: freie Software, kühles Bier und schöne Frauen. Das kühle Bier wurde gesponsert von der Firma Spielend Programmieren. Wir sind hier auf einer angesagten Location mitten in Wien, im Herz von Wien, bei einem öffentlichen Brunnen im alten AKH. Und in diesem Brunnen haben wir beim Pilot dieser Sendung das Bier getaucht. Derzeit funktioniert das nicht, der Brunnen führt kein Wasser und das Bier ist auch so kalt.
Mhm. Wer sind wir eigentlich?
Ich bin der Horst Jens oder die Firma Spielend Programmieren.
Ich bin Gregor Pridun, Firma ebenfalls. Gregor Pridun, naja, keine Firma vorerst.
Noch keine Firma.
Noch keine Firma. Mal schauen.
Gut, da das ein Podcast ist, haben Sie kein Video-Feed dazu. Deshalb, wenn hier schöne Frauen vorbeigehen, müssen Sie sich das vorstellen. Wir müssen uns das nicht vorstellen, wir schauen es uns an. Und Sie merken das dann daran, dass wir einfach nichts sagen. Also wenn wir mitten im Satz nichts sagen, dann läuft gerade eine schöne Frau vorbei.
Mhm. Ich sage nichts. Aktiv.
Das war so ein bisschen geschummelt, so schön war die nicht. Das kühle Bier, das hören Sie eh, wenn wir das trinken. Und über freie Software reden wir einfach.
Ja, los geht's.
Los geht's mit einer Buchempfehlung. Ich habe genau heute ausgelesen Free as Freedom 2.0. Mhm. Eine Biografie über den Richard Stallman.
Genau. Wer ist Richard Stallman?
Richard Stallman, RMS. Das ist nicht nur der Erfinder von Emacs und anderer bedeutender GNU-Linux-Software, GNU-Software eigentlich, sondern er ist auch eine der Galionsfiguren der Free-Software-Bewegung. Man kann sagen, er hat die GPL zwar nicht alleine geschrieben, aber veranlasst, dass sie geschrieben wurde, zusammen mit einem befreundeten Rechtsanwalt. Und die GPL, General Public License, die sorgt dafür, dass freie Software auch wirklich frei bleibt und verpflichtet den Anwender, dass er seine veränderte Software, also die auf dieser Software aufbaut, ebenfalls frei zur Verfügung stellt. Also eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass ein System wie Linux überhaupt heute für jeden gratis erhältlich ist und auch für jeden veränderbar ist.
Klassisch, alter zorniger Mann eigentlich, der Richard Stallman. Hast du ihn erlebt in den letzten Auftritten? Hast du irgendwie Interviews mit ihm gelesen?
Nein. Ich habe ihn eigentlich noch nie live gesehen.
Ich bin letztens mal drüber gestolpert, was war denn das? Ein Bericht über Android-Handys, worauf gemeint hat, Androids Handys sind Stalins Traum. Jeder lässt sich freiwillig überwachen und solange kein wirklich freier Software-Stack auf den Handys drauf ist, bloß nicht verwenden, Teufelszeug. Ja. Und solche Äußerungen kann man von ihm öfters haben. Also Stallman ist einer, der konsequent immer eigentlich sehr, sehr bissig kommentiert, wenn er kommentiert.
Was und der eigentlich auch jetzt zusammenbringt, überall anzuecken.
Ja.
Und sich nicht sehr leicht ist im persönlichen Umgang, aber man muss sagen, er ist sehr konsequent und in der Biografie kommt das halt schön heraus, dass man das eine nicht ohne dem anderen haben kann. Man kann nicht ein sehr konsequentes Leben führen und zu seinen Überzeugungen stehen und gleichzeitig dauernd verbindlich sein und für irgendwelche Wirtschaftstypen Kompromisse machen. Und das ist sozusagen halt der Preis seiner Überzeugung, den er da zahlt. Aber man muss sagen, er hätte wahrscheinlich mit einem anderen Charakter, mit einem umgänglicheren Charakter weniger weitergebracht. Und wir alle profitieren eigentlich davon.
War er in der Wirtschaft angestellt? Also wann hat das begonnen
bei
ihm?
Ja, also in den 60er oder 70er Jahren. Er war beim Massachusetts Institute for Technology im AI Lab drinnen. Da ist eigentlich eher reingeschneit, weil er in Harvard studiert hat, soviel ich das richtig
das
unterstanden
MIT.
Habe. Ja. Und im MIT hat er dann quasi gehaust, weil er auch ständig Wohnungsnöte gehabt hat. Und das war dort sehr familiär, es war dort Kultur, dass Software und vor allem Rechner, Zugang zu Rechnern immer frei ist. Und es war auch Sport von den Studenten dort, dass sie bei Professoren, die es gewagt haben, ihr Terminal einzusperren in ihren Professorenzimmern, haben sie dann ganz spektakulär immer die Türen aufgebrochen, nichts gestohlen, aber eben einen Punkt daraus gemacht, dass sie freien Zugang zu ihrer Rechenzeit und zu ihren Terminals wollen. Und genauso bei Software, also er hat dafür gesagt, oder es war damals die Kultur, dass halt Software einfach frei ist und sie jeder verändern kann und jeder übernehmen.
War das damals die Kultur?
Das war damals die Hackerkultur der 70er, ja. Man muss dazu sagen, Stallman schaut auch jetzt noch so aus wie ein Hacker aus den 70ern, also eher leicht ungepflegt.
Das alte Meme von den alten bärtigen Männern und ihrer Korrelation zur Hackerzunft.
Ganz genau, ja. Also wenn man sich IT-Kraut zum Beispiel anschaut, die schauen direkt geschmeidig aus gegen ihn. Naja, und
Ja, aber damals hatten sie ja eigentlich softwaremäßig noch nicht viel zu hacken, oder? Also
es war damals überhaupt noch die Frage, ob Software schon ein eigenes, eigenständiges Business werden kann. Das war noch gar nicht ausdiskutiert, also oder
Unix war am Start, oder?
Ja, es gab eben kommerzielle Unix-Varianten, wie eben auch Mimix.
Mimix.
Und Stallman hat aber dann begonnen, den Emacs zu schreiben, einen sehr bekannten Texteditor, der heute noch in Verwendung ist. Hat er auch nicht ganz allein geschrieben, sondern er hat das mit einem Kollegen zusammen gemacht. Also angeblich hat er dem Kollegen dauernd über die Schulter geschaut und dem gesagt, was er tun soll.
Ja,
und dann auch alleine dafür gesorgt, dass der Emacs gepatcht wurde und weiterentwickelt wurde. Da war auch eine Zeit lang anscheinend, eine Firma wollte den forken und halt nur noch kommerziell rausbringen, und er hat halt im Alleingang dafür gesorgt, dass das weiterentwickelt wird, der freie Emacs, und dann eben schlussendlich die Lizenzbedingungen entdeckt als ein Tool, um eben die Freiheit einer Software auch sicherzustellen, und dann eben die GPL sozusagen ausformuliert mit einem Anwalt und populär gemacht.
Also haben wir Emacs eigentlich die GPL zu verdanken.
Das war oder Stallman, ja, also ja. Emacs war eins von seinen Produkten, er hat andere auch noch gemacht, die ich mir jetzt nicht mehr merke, aber alles, was er gemacht hat, wurde dann zusammengefasst unter GNU, GNU is not Unix, also eben ein freies System, das aber genau auch den C++-Compiler, Make, alle diese Tools, die man heute als selbstverständlich voraussetzt, die sind, haben eben dieses System GNU gebildet, das nicht alles von Stallman persönlich ist, aber...
Und nicht jede GPL-Software ist eigentlich. GNU-Projekt ist schon noch eine eigene abgegrenzte Softwarelandschaft, oder? So wie ich das begriffen
habe. Kann man sagen, aber sie ist älter als Linux. Und das, was Torvald dann gemacht hat, war einen Kernel zu schreiben, weil bei dem GNU-Projekt, die wollten einen eigenen Kernel schreiben, haben sich da aber vertrödelt. Und Stallman dann in Finnland aufgetreten ist, auf der Uni, und Torvald ihn gehört hat und dort über die GPL eben geredet hat, hat dann Torvald, schlussendlich Linus Torvald, seinen Kernel, sein Linux, eben unter GPL lizenziert, und es wurde dann, obwohl das gar nicht am Anfang so gedacht war, es wurde dann eben eine der Grundlagen des GNU-Systems.
Mhm. Und du hast vorhin erwähnt Mimix.
Mimix war eine kommerzielle Unix-Variante, die Universitäten zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, Studenten haben darauf Zugriff gehabt, durften es aber nicht kommerziell verwenden oder irgendwas mehr draus machen. Und Linus Torvald war eben damals in Finnland ein Student, ein Informatikstudent. Mhm. Und er wollte von zu Hause aus eben mit seinem 386er, damals eine brandneue Maschine, wollte er eben ein eigenes Mimix haben. Und dann eigentlich ein besseres System als Mimix.
Da gab es doch diesen Streit mit dem Tannenbaum, hat er, glaube ich, geheißen, oder? Diesen Netzwerkprofessor, hast du das mitbekommen?
Ja, der hat geflammt, glaube ich, mit dem. Ich glaube, da ging es darum, ob ein Kernel monolithisch sein soll.
Deswegen habe ich mich Mimix nachgefragt, ob das nicht das Unix war, was dieser Tannenbaum...
Kann sein, ja. Aber das war auf jeden Fall nicht freie Software. Das war nur den Studenten überlassene Software, aber eben nicht wirklich freie Software.
Da ging es, glaube ich, um eine sehr akademische Diskussion, ob ein Monolith Kernel oder ein modularer Kernel.
Genau, ja. Und Linus hat gesagt, er möchte einen monolithischen Kernel.
Aber was er noch geschafft hat, oder?
Hat er geschafft. Also
hat er geschafft?
Ja.
Aber wieso hat er doch Module, wird man nicht sagen.
Okay, es gibt Module, ja.
Also, gut, Real-Life-Compromise eigentlich.
Das kannst alles nachlesen im Just for Fun, im Buch vom Linus Torvald. Da beschreibt er das sehr schön.
Ja, ich sollte mal ein bisschen Literatur lesen über die alten Herren.
Der beschreibt auch witzigerweise über Stallman, mit dem er sich ja auch ab und zu geflammt hat. Und der beschreibt ihn halt als leicht seltsamen und leicht unappetitlichen Typen. Aber
ja, also so Anekdoten über sein Auftreten und so gibt es zuhauf. Also
von Stallman, ja?
Von Stallman, ja. Also ich habe auch in einem Podcast gehört, hat jemand irgendwie vor einer Konferenz eine Zigarette geraucht, und der Stallman ist zu ihm hingekommen, hat ihn ernst angeschaut und hat gemeint, you know you kill yourself, und ist weitergegangen. Also ungefähr die soziale Kompetenzlevel von Richard Stallman, so wie ich es mir vorstelle.
Ja.
Aber er ist schon lange dabei, und in Wirklichkeit muss man auch sagen, also ich mag es immer gerne, Aussagen von ihm zu leben, weil sie polarisieren und geben dann ein genug zum Nachdenken. Ob es jetzt gut oder schlecht findet, es gibt immer die Diskussion. Ja, und man muss heutzutage sich ja auch am Publikum anpassen und auch eine bessere Vermarktung für offene Software für wünschenswert oder so. Mhm. Aber andererseits, so Leute wie den Stallman, glaube ich, wird es halt immer brauchen.
brauchen schon vor allem, ja, ich glaube, die Welt wäre ein bisschen weiter softwaremäßig, wenn es mehr Stallmanns gäbe und weniger Anpassler.
Ja. Na cool, und das hast du jetzt fertig.
Das habe ich jetzt fertig gelesen. Das Coole ist, dass das Buch selbst unter der GNU Documentation Lizenz steht. Das heißt, es ist frei downloadbar auf der Free Software Foundation Homepage.
Darfst du das auch weiterschreiben?
Ich dürfte auch meinen eigenen Fork davon machen, ja. Ich dürfte das auch schreiben, ja. Und man kann es aber auch gedruckt kaufen, allerdings, soweit ich mitgekriegt habe, nicht über das Amazon-System, weil das ist für Stallmann auch evil.
Natürlich, natürlich. Also auch ein, das ist der Grund. Die Amazon Kindles, ja, können kein EPUB-Format lesen. Das EPUB-Format ist aber das Liebkind und entsteht auch irgendwie aus der Open Source.
Praktisch das HTML
Szene.
Für die E-Books, ne?
Eigentlich schon, genau. Und genau dieses Format haben sie beim Kindle ausgelassen. Das war einer der Gründe, warum ich mir den
Kindle nicht gekauft habe.
Ja, den Kindle nicht gekauft habe. Ja.
Tja, also ein kleiner Stallmannscher Wesenszug von dir. Du hast ja keinen Kindle
ich
gekauft.
Ich habe ausgelassen, ja, wegen EPUB. In your face, Amazon. Die werden sich noch anschauen.
Genau. Was kostet so ein Kindle?
Der Kindle kostet jetzt nichts mehr so viel. Der ist jetzt erst in Österreich eingeführt, ja, worden, vor, lass mich lügen, einem Monat ungefähr.
Sind das diese kleinen grauen Plastikdinger mit der
also grau, Fläche drauf? Grau-weiß, würde ich sagen, hast du eher einen Oreo
gesehen. Aber du hast
einen
Monochrom-Bildschirm.
Ja, ja, genau, ja. Das Display.
In der Buchhandlung habe ich das, glaube ich, gesehen.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Geräte, die man sich zurzeit kaufen kann. Eines davon ist der Kindle. Den Kindle gibt es erst seit kurzem. Starke Hardware, aber wie gesagt, kann kein EPUB lesen, sondern Amazon setzt auf ein eigenes Format, das ich, glaube ich, ein Mobi.
Klingt so ein bisschen nach Sony Minidisc, ne?
Ja, das ist ja auch ein Problem, wenn du selber Content her. Obwohl bei Sony war es noch verschärfter. Eben halt, waren ein Musiklabel, wollten einen MP3-Player rausbringen und da ist es dann halt krachen gegangen, weil ja. Content-Angeber und Content-Hergeber auf solchen Geräten.
Ich glaube, wir sollten jetzt eine Message für unseren Hörer bringen. Also, lieber Hörer oder theoretisch liebe Hörerin, wir freuen uns sehr, dass du uns zuhörst. Wir haben uns beim Pilot schon Gedanken über dich gemacht. Wir wissen, du bist maximal einer. Und es ist sehr tapfer von
oder
dir, dass
eine.
Du immer noch zuhörst. Oder eine. Ja, ja, das glauben wir aber nicht. Ich glaube, du bist einer.
Aber hoffen eine. Ja, ich habe mich auch mit Software, also ich habe mich auch speziell mit freier Software letzte Woche auseinandergesetzt. Ich habe ja vor Urzeiten mal ein bisschen Musik zusammengeschraubt und letzte Woche hat mich wieder überkommen.
Man muss dazu sagen, Gregor ist ein Musikfreak oder ein Soundfreak und nur durch ihn machen wir überhaupt diesen Podcast, weil er mit seinem super starken Mikrofon durch die Gegend rennt und eben einfach mit Leuten Podcasts macht.
Ja, jetzt mal wieder.
Ein wandelndes freies Radio.
Jetzt wieder mal zum ersten Mal seit 2 Jahren oder so. Ich auf jeden Fall, also ein Podcast aufnehmen ist ja eine Sache mit dem Mikro einschalten und ausrichten. Das geht ja gerade noch, aber wenn man so wirklich Musik zusammenspickeln muss, dann habe ich.
Und bist du selber ein Musiker, oder?
Nein, ich nicht.
Du bist also Produzent, du lässt musizieren, oder?
Ich habe Hardware mal in einen Raum reingestellt und mit einem Freund von mir beschlossen, wir tipsen jetzt so lang irgendwie rum an diesen Kisten, die wir dort aufgestellt haben, bis irgendwie ein Sound rausfällt.
Waren das so Soundgeneratoren oder?
Also wir haben einen Laptop, einen älteren Laptop, einen großen Monitor, gestiftet von meinem Wohnungskollegen, ein MIDI-Keyboard, ebenfalls gestiftet von meinem Wohnungskollegen. Ja, das war's eigentlich. Ein USB-Kabel noch, was das Ganze irgendwie miteinander verbindet, das MIDI-Keyboard und so. Und wir haben uns mal angeschaut, was es für die Linux-Welt eigentlich für Soundsoftware gibt.
Also ihr wollt jetzt definitiv unter freier Software Musik machen.
Richtig. Also,
ja, und geht das?
Ja,
weil
geht,
die meisten Musiker,
natürlich,
die ich kenne, die sagen, ja, sie haben da ihre Windows-Programme von irgendwo raubkopiert und mit denen sind sie so eingewachsen, dass sie da überhaupt nicht auf freie
Software
umstellen.
Habe ich auch gedacht. Ja, genau, das sagen viele. Aber wenn man näher nachfragt oder so, haben sie gesagt, ja, angefangen und früher haben sie mit freier Software. Also das ist nicht so abwegig, dass man mit freier Software Musik zusammenschraubt.
Und was nimmt man da? Mediubuntu oder Mediubuntu?
Mediubuntu hat es früher gegeben, diese Distro. Ich weiß nicht, ob die jetzt aktiv weitergeführt wird. Das ist aber kein Problem, weil es gibt jetzt mittlerweile ein Package bei Ubuntu, das nennt sich Ubuntu Media Audio oder Ubuntu Audio.
Und da ist das alles drauf, was der Musiker
braucht. Also,
das heißt, ich könnte einem Musiker jetzt ein abgemischtes Ubuntu geben mit dem Package installiert und er sollte darauf alles haben, was er braucht. Notensatz, Soundgenerator, Audacity.
Sollte, ja. Also wenn man ich werde jetzt nicht allzu laut, weil das ist dann echt, das ist viel Software und wir haben einen ganzen Abend damit verbracht, um nur uns durchzuklicken.
Ich verstehe.
Aber wenn man anfängt, dann sollte man dann jedenfalls, kommt man nicht bei MIDI-Keyboard am Computer anstecken um den Soundserver Jack herum. Das ist ein spezieller Soundserver. Ja. Der ist dazu da, dass er das MIDI-Keyboard mit den Eingängen, mit dem Soundprogramm, wo eigentlich der dann Tastendruck eigentlich landen soll, verbindet. Und damit startet man eigentlich die Konfiguration. Oder man sucht sich zuerst mal ein Programm, wo man Musik machen kann.
Ja.
Den Soundserver startet man und dann beginnt man auch softwaremäßig einfach die Drähte miteinander zu verbinden.
Okay. Und brauche ich so unbedingt ein MIDI-fähiges Keyboard, um Sounds machen zu können? Oder könnte ich das theoretisch auch auf der Tastatur einspielen?
Ja, du könntest es auf der Tastatur auch einspielen. Wird,
also ich bräuchte nicht einmal irgendeine teure Hardware, wenn ich jetzt einen Laptop schon habe.
Na, da kann man sofort Sound machen. Es kommt ja auch immer darauf an, was man machen, was man machen möchte. Also bei uns ist es nichts Aufregendes, nur ein bisschen Elektronik-Gedöns und drüber vielleicht ein, zwei Samples legen, irgendwie, die man zusammengeschnitten hat. Und fertig ist die Geschichte. Und
ein kleiner Hüttenkracher, ein elektronischer.
Ja, das glaubt man. Leider kommt immer noch Hüttenkracher raus, wenn man nicht angestrengt rumklickst. Halt irgendwie. Aber wir spielen dran. Also ich werde auf jeden Fall weiter berichten, was da rausschaut. Also was ich noch sagen kann.
Genießen Sie diese sonore Stimme jetzt noch ohne elektronische Beats im Hintergrund.
Ja,
demnächst
richtig.
In
jetzt
jedem Skilift.
Jetzt nur noch durchschalten. Ein Programm kann ich noch anfeaturen. Wir haben benutzt LMMS. Klingt furchtbar unsexy, weil das nennt sich Linux Multimedia Studio.
Ja.
Das ist ein etwas angestrobter Ausdruck. Aber ist leicht zu bedienen. Also ich komme aus der Fruity Loops Ecke noch unter Windows. Und da war das eigentlich ein ganz easy. Da war das eigentlich relativ analog vom Interface her.
Ja. Weil du jetzt ein schönes Denglisch verwendet hast, gestreamen, oder was hast du vorher gesagt?
Habe ich gestreamt?
Geezit?
Irgendwas.
Fällt mir auf, ich habe mich jetzt mit Versionsverwaltung ein bisschen beschäftigt, erstmalig mit GitHub, wo ich sehr begeistert bin. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt im Deutschen zu wenig Vokabular, speziell Verben, um eine Arbeit mit einer Versionssoftware richtig zu beschreiben. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich habe da meinen Branch geforkt und dann wieder gejoint und nach einem Pull-Request committed. Und
aber es gibt nichts Deutsch. Aber wenn man es Deutsch einführt, dann ist man auf jeden Fall der Erste, der das
Man macht sich
aber
auch
man macht sich, muss ich
A, unverständlich und B, lächerlich. Ne?
Ja, die Gefahr ist groß. Aber man kann go for it irgendwie. Ich meine, soll man ja auch,
also
soll sie ja nicht
mit
abbringen
einer
lassen.
Versionierungssoftware einen eigenen Zweig meiner Software ins Netz hinaufgeladen.
Genau, ich habe eine
und dann beantragt,
diesen
zu vereinigen mit dem Master, mit dem Meisterzweig. Das klingt schon so dämlich.
Ja, aber ist wahrscheinlich deswegen, weil Versionierung an sich ein ziemlich bürokratischer Prozess ist. Deswegen kommt das. Der Antrag.
Aber gerade da müsste ja Deutsch gut sein.
Ja, stimmt, das Amtsdeutsch. Vielleicht müsste man sich nur irgendwie.
Man muss sagen, die deutsche Sprache ist ja gar nicht so schlecht. Wir können ja, was die Engländer nicht können, wir können ja Monsterwörter bauen. So Donaudampfschiff-Kapitänsmützenknopf. Ne? Das springt ja nicht einmal zusammen.
Stimmt. Obwohl das der Usability oder der Readability dieser Wörter dann auch nicht mehr gut tut wahrscheinlich.
Das nicht, aber ich denke, wir haben eine gewisse eingebaute Flexibilität. Obwohl ich habe mal gelesen, dass Ungarisch so urkompliziert ist und deshalb sind Ungarn oft gute Mathematiker, weil wenn man die Sprache beherrscht, ist Mathematik ein Klacks oder so.
Schon. Ja, ist gut.
Also, möglicherweise liegt es ja daran, Deutsch macht es zu einfach für ein schwereres Deutsch.
Ja, ich glaube, das ist einfach nur ein Übereinkommen der einzelnen Gruppen. Ich glaube, der Englisch ist einfach dann so eingebürgert und dann quatschen alle, dann wird es schwierig. Aber vielleicht soll man entgegensteuern. Es gibt ja eine Science-Fiction-Reihe, die Perry Rodan oder Perry Rodan.
Ist ja auch von einem Deutschen geschrieben, oder? Es klingt nur so.
Ja, richtig, genau. Und das ist eigentlich eine deutsche Science-Fiction-Reihe. Und wenn man die liest, also ich lese sie nicht, ich habe die ersten 6 Teile mal vor Urzeiten gelesen.
Waren das diese dicken silbernen Bücher mit dem Hologramm?
Ja, mit diesem Wackelbild, das war spitze. Und die bemühen sich eben dezidiert, keine englischen Ausdrücke zu verwenden. Und
dann haben es deutsche Abkürzungen.
Das Positronengehirn oder solche Sachen. Einfach. Nehmen halt Ersatzworte, haben sie irgendwie sprachlich einen eigenen Weg gesucht. Finde ich aber ganz cool.
Für die deutsche Sprache gefahrt, in der modernen Technik.
Ja, Raumpatrouille.
Da habe ich gehört, in Wien gibt es sogar einen Perry Rodan Stammtisch, da treffen sich die verbliebenen Fans und Autoren und da wird schön weitergeschrieben. Die bringen immer noch Hefteln raus und so. Es gibt sogar einen Perry Rodan Computerspiel. Ich habe es sogar irgendwann mal gekriegt, aber ich habe es nicht einmal starten können.
Das würde ich gerne spielen. Also das hängt mir schon einige Zeit nach. Leider habe ich keine Hardware, die das da backen würde. Das
war Windows.
Aber wir
sollten das einfach als freies Softwareprojekt anleihen, dass wir programmieren uns das selbst und Ja, schreiben denen mal, ob wir das lizenztechnisch hinkriegen, dass wir Namen per Rero dann verwenden dürfen.
Für mich soll auch so ein klassisches Point-and-Click-Adventure sein und ja, das ist ein Genre, dem ich ja sehr zugetan bin. Mhm. Zusammen mit Science-Fiction kommt eh nicht so viel raus, dann noch zuträglich in dem Genre. Also wäre schon spannend. Barry Roden wäre super.
Nun gut.
Auch wenn ich mich nicht auskenne.
Ein bisschen zur Politik. Gregor, was hältst du vom Wiener Linux-Tag? Du warst ja dort, oder?
Ah ja, der Linux. Ja, genau. Natürlich war ich dort. Ich gehe schon lange auf Linux-Tage, habe auch jahrelang.
Natürlich, dass du dort warst, weil es waren so wenige Leute dort, dass dadurch, dass du dort warst, warst du schon per se ein bisschen eine unnatürliche Erscheinung.
Ah, okay, ja, ist es. Ich war schon. Fangen wir mal so an. Ich war schon dreimal oder viermal auf den Linux-Tagen. Auf einem Wiener Linux-Tag.
Das ist Verschärfung.
Stimmt, ja, das. Und da muss man Unterscheidungen treffen, wie ich von dir erfahren habe. Und war immer hellauf begeistert. Dieses Jahr war es auf der Dresdner Straße in einer FH im Technikum. Und ja, also mir war es. Die Aufbruchstimmung hat halt gefehlt, aber was auch natürlich schwierig ist, weil die vorigen Veranstaltungslocations und halt das Rathaus oder das alte Rathaus war auch noch sehr cool. Und das
oder
war
ein
halt schon,
Gebäude der Wirtschaftskammer.
Das war schon, das war super. Ich weiß nicht, die Wirtschaftskammer, da bin ich glaube ich schon nicht hingegangen, weil mir der Ort mich schon so abgeschreckt hat.
Das Wirtschaftskammer. War unter dem Stiegenhaus von der Wirtschaftskammer. Ich
meine, wie cool kann eine Veranstaltung sein, die
glaub,
in der Wirtschaftskammer stattfindet.
Für irgendwas. Und davor war es aber cool, da war es im Uran.
In der Urania, ja. Da war ich nicht dort. Dann davor,
da
also
im Museumsquartier.
Ja. Da habe ich es kennengelernt, da war es Spitze.
Tja.
Ja. Und dieses Jahr, zwei Tage habe ich es mir angeschaut.
Du warst zwei Tage dort?
Ich war zwei Tage dort, ja. Am zweiten Tag war ich mit einem Freund noch dort und haben mir auch noch Vorträge angeschaut. Am ersten Tag ist mir aufgefallen, dass halt sehr viele Corporate-Vorträge waren, was mich nicht so interessiert hat. Da war gleich einmal, erstens mal ist die Keynote ausgefallen, weil der Redner leider nicht kommen konnte.
Der Redner war doch der Direktor vom Technikum.
Der hat zwar geredet, aber eigentlich Keynote war jemand anderer angekündigt.
War
jemand
das
aus Frankreich.
Free Software Foundation-Typ oder so einer? Ja, ja.
Ich habe ihn leider nicht reden gehört. Also
Der
ist ausgefallen. Ja, der Rektor vom Technikum hat auch geredet, so ziemlich lang, so 10 Minuten oder so. Mhm. Und danach ist dann gleich losgegangen mit einem Vortrag für eine Open Source CMS, aber Aufsetzung auf kompletten Linux Stack. Und das hat Umbraco geheißen und das war ein Corporate-Vortrag und hat mich einfach nicht interessiert. Generell am ersten Tag kaum Themen gefunden einfach.
Ja.
Tag 2. Besser, technischer. Besser,
ja.
Technisch.
Also, du hast ein paar interessante Vorträge gehört?
Einen Spitzenvortrag habe ich gehört von einem sehr guten Vortrag. Ich glaube, der kam aus dem Burgenland oder Steyr. Ich bin mir nicht sicher, über PostgreSQL. Hat sich genannt, der Titel war PostgreSQL, die Roadshow. Und der hat sehr gut, sehr, sehr, sehr gut gesprochen. Dann habe ich noch einen sehr guten Vortrag gesehen über Security bei Voice over IP Software, wo es um die SIP-Technologie gegangen ist und so. Und einen auch, dass man SSL-Vertrauens-Chains nicht trauen soll, also was bei SSL-Zertifikaten für Probleme auftreten, bei denen, die man schon im Firefox drinnen hat, also solche Geschichten. Ja, also der zweite, ich kann gar nichts sagen, aber prinzipiell hätte ich mal noch mehr Aufbruchstimmung gewünscht.
Ja.
Keine Ahnung, ich habe immer so eine gute Stimmung irgendwie damit verbunden. Hat da diesmal nicht so hingehaut, kann aber auch mit der Location damit zusammenhängen.
Vielleicht muss ich es erst einspielen auf der neuen Location.
Oder so, ich weiß es nicht.
Mhm. Naja, also ich kann nur allen unserem Hörer und dir sehr empfehlen, nach Graz zu gehen. Also Graz hat meiner Meinung nach den besten österreichischen Linux-Tag, sowohl von der Stimmung als auch von den Vorträgen her. Obwohl er heuer für Grazer Verhältnisse gar nicht so gut war. Es war nämlich störendes Schönwetter. Das hat viele Leute, vor allem viel Grazer Publikum, dann eben in die Berge getrieben und nicht in den Linux-Tag. Aber sonst muss man sagen, vorletztes Jahr war es sehr voll und einfach eine extrem gute Stimmung auch.
Mhm.
Also mir bringen Linux-Tage, ich beurteile die weniger nach den Vorträgen, sondern mehr nach dem, was um die Vorträge herum passiert. Das heißt, wie viele Community-Tische gibt es, wie viel ist da los, wie viele Leute interessieren sich für die Tische an den Projekten und wie lange brauche ich, um mir nur jeden einzelnen Community-Tisch, also jede Projektgruppe, die ihr Projekt vorstellt, anzuschauen, um da einmal durchzugehen. Und wenn ich da mehr als 2 Stunden brauche, dann war das für mich schon ein super erfüllter Tag. Dann habe ich neue Leute, neue Projekte kennengelernt oder Kontakte verstärkt, die ich schon letztes Mal getroffen habe, und das ist dann für mich schon ein Linux-Tag, also wie ein Jahr.
Jetzt muss man aber auch sagen, du hast einen anderen Blickwinkel, weil du stehst auf der anderen Seite der Theke, damit hast du mehr Einblick, wie sehr sich die Leute beschäftigen jetzt mit den einzelnen Standeln oder so.
Also zur Erklärung, ich stand beim Wiener Linux-Tag hinter der Theke der Wirtschaftskammer Wien. Ich war sozusagen die Wirtschaftskammer oder die Open Source Expert Group der Wirtschaftskammer, ja. Und ich war in den 3 Tagen, wo ich dort war, ich habe 2 Vorträge gehört, und einmal war wirklich eine Publikumsanfrage, das war eine etwas ältere Frau, die wollte prinzipiell alle Prospekte haben, haben wir von jedem Prospekt, den wir gehabt haben, einen gegeben. Das war es dann vom Publikumskontakt, also es war eher für die Fisch.
Von der Wirtschaftskammer warst du?
Ja, ja, ich war die Wirtschaftskammer. Also letztes Jahr, da war ich als eigene Firma, als Spielen, Programmieren, aber jetzt habe ich mal gedacht, schauen wir mal, wie das jetzt überhaupt wird, weil Wien leidet halt unter ständigen Standortwechseln, und ich nehme an, man kann das so sagen, der Wiener Linux-Tag leidet auch unter einem sehr verengten oder einem sehr engen und überschaubaren Organisationsteam. Ne? Und vielleicht.
Ja, da habe ich keinen Einblick.
Ja. Aber vielleicht ist jetzt auch zumindest mal das Standard-Vagabundieren fertig, und wenn es jetzt einige Jahre am Technikum bleiben, vielleicht wird es dann.
Ich hoffe das genaue Gegenteil. Ich hoffe, dass es wieder wegwandert vom Technikum.
Das heißt, hier war 20. Bezirk schon zu sibirisch.
Es ist so arg. Man fühlt sich zu strange. Da schundert man da raus. Und sie also
falls unser Hörer jetzt in Deutschland wohnt oder irgendwo anders und keinen Einblick in die Geografie von Wien hat, Wien gliedert sich eine hübsche Altstadt in einen Donaustrand, in einen Wienerwald und dann in so ein Ödland dazwischen. Das ist der 20. Bezirk. Da ist einfach nichts. Das ist flach und hat so einen riesigen Technikertempel. Das ist das DGM, ne, und daneben eben noch das Technikum, also eine ganz moderne Fachhochschule. Also so für einen Linux-Tag eigentlich keine schlechte Location, weil recht viele Techniker in der Nähe sind. Aber
das stimmt natürlich, ja.
Wenn man jetzt sagt, man hätte gern einen schönen Park oder ein Lokal oder einen Biergarten.
Na ja, okay, es muss nicht so arg sein.
Oder
irgendwo muss man schon noch so eine Harte unterbringen können.
Junge Familien, schöne Frauen, also das alles ist im 20. Bezirk nicht so offensichtlich. Das sind eher so Tankstellen. Und
ja, es ist ziemlich kalt, obwohl gleich in der Nähe, es hat mich erstaunt, das wusste ich ja gar nicht, ist da die E-Tech, oder? So wie
die E-Tech, ja, die haben dort ja, ihre Zentrale.
Die haben das überhaupt nicht überrissen gehabt.
Es ist im selben Gebäude sogar wie das Technikum, also es ist ein Riesengebäude, so ein kleiner Karl-Marx-Hof, kann man schon sagen.
Ja, voll. Schaut abstrus aus, wenn man reinlatscht in diesen Hof, das ist beim D-Tech oder dort in der Nähe gibt es auf jeden Fall einen Pillar, und da kann man in den Hof reinlatschen. Und da schaut man rauf auf so eine ziegelrote Häuserwand, und dort stehen so Kuben raus aus der Wand in verschiedenen
Schwarzen.
Es schaut aus wie ein Bing-Wallpaper, es schaut irre aus.
Sich das dann anschaut, komplett gespielt,
ja, es ist wirklich komplett unwirklich. Also wenn man mal dort in der Nähe ist, wenn man einen Pillar sieht, einfach in den Hof einbiegen und wow.
Lieber Hörer, es tut uns sehr leid, aber es ist soweit. Alle guten Dinge gehen einmal zu Ende auf dieser Podcast. Wir zwei sehen uns.
Ja.
Ihr hört uns nur. Du hörst uns nur. Oder Sie. Sind wir nicht mehr Sie mit unserem Hörer?
Wahrscheinlich schon. Wenn er Sie so sagt, dann
okay,
sind
wir wollen ja auch gesiezt werden von ihm. Ne?
Und umgekehrt. Andersrum halt dann mit Du und so.
Gut. Also wir sind per Du, aber mit Ihnen, lieber Hörer, sind wir per Sie. Und hoffen, dass wir uns nächste Woche auch aufraffen können, wieder einen Podcast zu machen, damit Sie ein regelmäßiges Hörerlebnis haben.
Mhm.
Es hat uns sehr gefreut, dass Sie bis jetzt zugehört haben. Wir müssen ja gestehen, wir machen uns ein bisschen Gedanken über Sie. Zum Beispiel, Sie wirklich ein Leben, dass Sie sich diesen ganzen Podcast angehört haben? Haben Sie nichts Besseres zu tun?
Ja.
War das notwendig? Ich stelle mir immer vor, Sie sind in Australien, in den Outbacks, so ein Lastwagenfahrer und berauschen sich jetzt eben an unserem Gequassel, weil das immer noch besser ist als irgendeine Country-Musik. Okay, das ist eine gute Alternative. Aber sonst, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich jemand freiwillig unseren Podcast anhört.
Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, dass ich hier, glaube ich, irgendwie einen Podcast 3 Stunden Länge anhöre.
Stimmt, ich werde schon nervös beim Mittagsjournal, wenn es zu lang quasseln und nicht zu dem einen Punkt kommen, der mich interessiert.
Aber es gibt den Markt. Viele Leute hören Podcasts, eben lang. Gerade
vielleicht, weil sie blind sind.
Nein, weil man daneben was eben nicht blind sein muss,
aber wie beim Videopodcast,
weil dann ist alle Sinne gefangen, sondern du kannst es kanalisieren. Du gehst einmal eine Stunde laufen und möchtest mal wirklich einen guten Beitrag hören. Nur wenn du eine Dokumentation schaust über irgendein Land, wo, weiß nicht, Geschichte von etwas, dann musst du dich hinsetzen und nimmst dir die Zeit, schaust du dir das wirklich an.
Du kannst nicht laufen dabei oder wandern. Oder
damit kannst du die Tätigkeit machen. Das ist einer der großen
Stärken. Ja, aber ich meine, wenn ich Zeit hätte für sowas oder wenn ich wandern gehe, dann höre ich BBC oder irgendwas wirklich Cooles.
Ja, du meinst, aber das ist ja wieder Radio.
Ja, das ist Podcast.
Aber Radio-Podcast. Das sind ja die alten Medien verpackt, halt in den RSS-Feed.
Und die sind neu.
Das ist fresh, ja.
Okay. Mhm. Aber sind wir besser?
Das lass die Zeit beantworten. Ich will keine Ahnung, was man eine Diskussion da man führen müsste oder so.
Also, aber ich sag was anderes. Wir würden das auch gerne wissen, definitiv, damit wir uns besser über Sie lustig machen können. Also Sie können uns das ruhig mitteilen. Wir haben E-Mail-Adressen. Haben wir das?
Ja, haben wir.
Die stehen auf der Homepage, wo Sie den Podcast finden.
Spitze. Na dann.
Schönen Abend. Du wolltest noch was anderes sagen noch?
Wollte ich noch was sagen? Aber es war nichts Wichtiges. Glaube ich, irgendwas zum Thema Podcast. Aber darüber werde ich noch oft genug sprechen. Na, ich glaube, ich verabschiede mich auch.
Ein Nachtrag noch, das mit den schönen Frauen. Also wir haben schon öfter geschwiegen, aber das haben wir rausgeschnitten. Wir wollten sie da jetzt nicht belästigen mit unserem Schweigen.
Na klar, rausgeschnitten. Okay.